Ja, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind heute Abend. So wie gesagt, ich soll noch was zu mir selber sagen. Also Benjamin Hummel, den Namen haben Sie ja schon gelesen. Ich komme ursprünglich aus Schlierbach, das ist im Landkreis Göppingen, also gar nicht so weit weg von hier. Ich bin seit dem 1. September Studienassistent im Bengelhaus. Ich sage immer so flapsig, ich bin halt als Lückenbüßer engagiert worden, weil mein Vorgänger, der Herr Heidel, ist ein Jahr früher gegangen, und weil er eine Stelle in Liebenzell gekriegt hat an der Hochschule dort. Und da haben sie halt jemanden gebraucht, und dann wurde ich gefragt und bin gekommen und mache das sehr gern. Das ist ein sehr schöner Job, mit den Studis da im Bengelhaus zu arbeiten. Und ab und zu abends sowas wie heute zu machen. Genau, das macht mir sehr viel Spaß. Wenn Sie mehr über mich wissen wollen, fragen Sie mich nachher einfach, dann kann ich Ihnen auch noch mehr erzählen. Heute Abend geht es um die Kreuzesworte, zumindest um das Erste. Wir stehen mitten in der Passionszeit, und deshalb beschäftigen Sie sich jetzt mit den Worten vom Kreuz, zumindest mit einigen davon. Sie haben ja nur 5 Abende und deshalb auch nur 5 Jesusworte vom Kreuz. Aber das ist eine gute Wahl, die Sie getroffen haben. Denn mit diesen Jesusworten geht man nicht nur durch die Kreuzesgeschichte durch, sondern man lernt auch ziemlich viel über Jesus selber. Was es eigentlich bedeutet, dass Jesus leidet und stirbt. Ich darf heute, wie gesagt, den Auftakt machen mit Lukas 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich will Sie auch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich verrate Ihnen einfach gleich zu Anfang, was wir heute vorhaben. Wir machen das so ähnlich wie der Bussard, der im Neckartal Mäuse jagt. Wir kreisen unser Thema so langsam ein. Der erste Kreis ist, wir schauen uns an, was sind denn überhaupt so genannte letzte Worte? Das gibt es mehrere davon, also nicht nur bei Jesus. Was für eine Bedeutung hat es? Welche berühmten letzten Worte gab es denn damals schon und dann im Lauf der Geschichte? Das ist der erste Punkt. Dann ziehen wir ein bisschen enger den Kreis. Wir schauen uns an die Worte vom Kreuz als Ganzes. Ja, gibt es da, wie viel sind es überhaupt? Sind es wirklich die 5, die wir haben? Gibt es noch mehr? Gibt es da eine feste Reihenfolge, und wenn ja, hat die Reihenfolge auch irgendeinen Sinn, ein System? Das ist Punkt 2. Dann ziehen wir es noch enger. Wir schauen uns an, welchen Platz hat denn unser heutiges Jesuswort im Lukas-Evangelium. Und dann kommen wir zum eigentlichen Wort, als Viertes. Und das Jesuswort selber schauen wir uns auch in 4 Punkten an, nämlich erstens, was sagt es über Jesus und den Vater? Zweitens, was sagt es über die Sünde und ihre unwissenden Täter? Drittens, was sagt es über die Vergebung? Und viertens, das Kreuz, der Ort der Vergebung. Und dann fassen wir das am Schluss noch zusammen. Das haben wir heute vor, also 2 Schritte. Wir fangen an, letzte Worte. Vermächtnisse eines ganzen Menschenlebens. Sie wissen das, Jesus ist nicht der einzige prominente Mensch, der jemals gestorben ist, da gibt es viele mehr. Und er ist auch längst nicht der erste Mensch, von dem man irgendwelche letzten Worte überliefert hat. Und ich denke, es ist ganz hilfreich, wenn wir uns mal anschauen, was wurde denn bei anderen Menschen so für letzte Worte überliefert. Wir machen es jetzt so, ich lese Ihnen ein letztes Wort vor. Und Sie dürfen nur mal raten, von wem das denn stammt. Ja, also, dass Sie nicht nur zuhören müssen. Also, das erste, letzte Wort, das heißt, ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd. Von wem stammt dieses, oder wem wird dieser Satz zugeschrieben? Da wird es einfach reinschreien, wenn Sie es wissen. Ein englischer König, sehr richtig. Weiß auch noch jemand, wie der hieß? Ja, das ist genau richtig. A horse, my kingdom for a horse. Das ist der Originaltext. Der König, der hieß Richard III. Er hat es aber nicht wirklich gesagt, sondern das hat William Shakespeare ihm im gleichnamigen Drama in den Mund gelegt, als die letzten Worte, bevor er dann auf dem Schlachtfeld fällt. Und der große Dichter Shakespeare bringt damit auf den Punkt, was das Leben von Richard III. Wert war an diesem Punkt, nämlich gar nichts mehr. Der König von England, der mit unglaublicher Skrupellosigkeit an die Macht kam, über viele Leichen gegangen ist, der muss jetzt verzweifelt nach einem Pferd schreien und das auch noch umsonst, er bekommt nämlich keins und wird ermordet, erschlagen. Ein letztes Wort, das zugleich ein vernichtendes Urteil ist. Zweiter Satz, der ist ein bisschen schwerer. O Kriton, wir sind dem Asklepios einen Hahn schuldig. Entrichtet ihm den und versäumt es ja nicht. Von wem könnte das stammen?
Also auf alle Fälle von einem Grieche.
Ist richtig, ein Grieche. Und wer ist der berühmteste von allen griechischen Philosophen? Ich habe es schon gehört.
Sokrates.
Richtig, Sokrates. Genau. Das wird Sokrates zugeschrieben, der hat die Todesstrafe bekommen, musste einen Giftbecher trinken und kurz bevor er gestorben ist, hat er diesen Satz gesagt, seine Freunde sollen Asklepios, dem Gott der Heilkunst, also dem Ärztegott, einen Hahn opfern als Dankopfer. Und sein Schüler Platon hat es aufgeschrieben und wollte damit sagen, schaut her, Sokrates hatte keine Angst vor dem Tod. Sokrates hat geglaubt, dass die Seele durch den Tod befreit wird von diesem ekelhaften irdischen Körper und deshalb ist der Tod eigentlich die ultimative Heilung und deshalb hat der Sokrates sich so gefreut, dass er jetzt sterben darf und hat gesagt, da müssen wir dem Heilgott noch einen Hahn opfern zum Dank. Dritter Satz, der ist schwierig. Applaudiert, Freunde, die Komödie ist zu Ende. Ich muss gestehen, ich hätte das auch nicht gewusst. Manche schreiben das Beethoven zu, aber Friedrich Nietzsche hat es Kaiser Augustus zugeschrieben. Das ist nicht völlig erfunden, Augustus hat es nie gesagt. Aber Nietzsche bringt damit ziemlich gut auf den Punkt, wer Augustus war. Augustus war einer, der sich als guter und gütiger Landesvater inszeniert hat und in Wirklichkeit ein eiskalter Politiker war, der kein Gewissen hatte. Und hier jetzt, kurz vor seinem Tod, fällt die Maske und er sagt, Edge, ich habe euch alle betrogen. Ich habe euch allen was vorgespielt und ihr seid auf mich reingefallen. Also ein letztes Wort, das einen skrupellosen Politiker entlarvt. Und jetzt kommt noch der vierte Satz, den kennen Sie bestimmt. Der lautet, ich will sterben mit den Philistern. Richtig, Simson, als er die Säulen umdrückt und kurz darauf fällt ihm das ganze Haus auf den Kopf. Und er schlägt ihn und seine Feinde. Ein Prophet, der durch eigenes Versagen gescheitert ist und jetzt nochmal einen letzten großen Racheakt vollführt. Vier letzte Worte von vier ganz unterschiedlichen Personen aus ganz unterschiedlichen Zeiten. Manche echt, manche erfunden. Aber ich finde, die zeigen ziemlich gut, warum man solche Worte überliefert. Weil da ein ganzes Menschenleben, solange es auch gewesen sein mag, plötzlich zusammen konzentriert wird in einem einzigen Satz. Ein einziger Satz, der ausdrückt, wer dieser Mensch war, was sein Leben wert war, was sein Leben ausgemacht hat. Ein gescheiterter Tyrann, Richard III., ein edler Philosoph, der Sokrates, ein hintertriebener Politiker wie Augustus und ein gescheiterter Prophet wie Simson. Letzte Worte sind Worte im Angesicht des Todes. Da fallen alle Masken vor dem Tod. Und jetzt zeigt sich, wer ein Mensch wirklich ist, wer er wirklich war. Ein ganzes Menschenleben kommt hier zum Ausdruck. Und man kann noch was lernen aus diesen vier Sätzen. Man sieht nämlich, warum man die weitergegeben hat, nämlich mit einer, sagen wir mal, pädagogischen Absicht. Also die Leute, die das überliefert haben, möchten damit ja was bewirken, nämlich, dass man sich diese Leute als Vorbild nimmt, positiv oder negativ. Also, dass man sich sagt, so wie der Richard III. Möchte ich auf keinen Fall enden. Oder so wie der Sokrates möchte ich auch mal sterben können. Ja? Also, man überliefert diese Worte, um damit Leute anzuspornen, ihnen ein Vorbild zu geben. Und das ist bei Jesus genauso. Die Evangelisten haben das ja nicht aufgeschrieben, weil sie für die Tagesschau einen Bericht schreiben wollten, sondern weil die natürlich wollten, dass die Christen was davon lernen, wie Jesus gestorben ist. Die wollten damit sagen, erstens, wer Jesus wirklich war, was sein Leben und sein Sterben wirklich bedeutet und zweitens, was das für unser eigenes Leben als Christen bedeutet, dass Jesus da gestorben ist. Soweit mal zu unserem ersten Kreis, jetzt kommen wir zum zweiten. Die Kreuzesworte, ein kurzer Überblick. Wir machen wieder eine kurze Umfrage. Ich bitte Sie mal nett auf Ihrem Flyer zu spiegeln. Wie viele Kreuzesworte gibt es denn? Also, wie viele sind es denn? 7, genau. Der gute Christ weiß, es können eigentlich nur 7 sein. Ja? Da gab es auch mal einen Choral über diese 7 Worte. Der stand früher mal, vielleicht auch im evangelischen Gesangbuch, auf jeden Fall stand er früher mal im katholischen Gesangbuch drin. Ich lese Ihnen mal die erste Strophe vor. Da Jesus an dem Kreuze stund, eigentlich hing er ja, aber da Jesus an dem Kreuze stund und ihm sein Leichnam ward verwund, sogar mit bitteren Schmerzen, die 7 Worte, die Jesus sprach, betracht in deinem Herzen. Also 7 Worte, natürlich, es ist eine heilige Zahl und deshalb müssen es auch 7 Worte sein. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass da ein bisschen geschummelt wird, weil das Wort an seine Mutter und an den Lieblingsjünger wird zusammengezogen als ein Wort. Deshalb kommen wir bei 7 raus, sonst wären es eigentlich 8. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche sind es alle? Also das erste haben wir schon. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Welche Worte kommen noch? Jawohl, siehe, das ist deine Mutter, siehe, das ist dein Sohn. Mich dürstet, ist das dritte. Das vierte, also die Reihenfolge ist jetzt egal. Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Jawohl. Es ist vollbracht und ich habe es auch schon gehört. Sehr gut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Jetzt fehlt noch eins. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch bloß überhört.
Aber das Eli, Eli, lama sabachthani.
Richtig. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder Eli, Eli, lama sabachthani. Wunderbar. Sehr schön. Das war ja richtig flott. Also, das sind die Worte, die in den Evangelien überliefert werden. Und jetzt ist die Frage, welche Reihenfolge haben die denn? In welcher Reihenfolge hat Jesus die denn gesagt? Und da stehen wir jetzt vor einem Problem. Keines der Evangelien berichtet von allen. Lukas berichtet von 3, Johannes auch von 3 und Matthäus und Markus nur 1. Und da haben sich die Christen schon immer Gedanken gemacht, wie kriegt man das jetzt alles in eine richtige Reihenfolge? Der Erste, der das versucht hat, eine sogenannte Evangelienharmonie zu erstellen, waren Syrer mit Namen Tatian, schon ganz früh in der Kirchengeschichte. Und immer wieder haben es Theologen versucht, die Evangelien in eine chronologisch richtige Reihenfolge zu bringen. Auch evangelische Theologen haben das versucht. Ist noch gar nicht so lange her. Und Sie können sich jetzt vielleicht vorstellen, da kommen ganz unterschiedliche Sachen raus. Also die Reihenfolgen, die sind ganz unterschiedlich. Unser Wort heute steht meistens am Anfang, manchmal steht es in der Mitte. Und manche haben es sogar ganz an den Schluss gesetzt. Also wir sehen, die historische Abfolge, die kriegen wir wahrscheinlich nie wieder raus. Aber ich habe Ihnen jetzt mal die Reihenfolge mitgebracht, die so mittlerweile irgendwie sich durchgesetzt hat, so eine Mehrheitsreihenfolge. Wahrscheinlich können es nicht alle lesen, aber ich lese sie Ihnen jetzt einfach mal vor. Da ist das erste, unser heutiges, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dann das dritte, Frau, dein Sohn und siehe, deine Mutter. Dann kommt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als fünftes, mich dürstet. Als sechstes, es ist vollbracht. Und als siebtes, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und Sie sehen jetzt, Also das System, das hinter dieser Reihenfolge steckt, die heute so Standard ist, das Gebet ist der Rahmen und die Mitte von diesen Worten. Ja, also das erste Wort ist ein Gebet, Vater, vergib ihnen. Das letzte Wort ist ein Gebet, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und die Mitte ist ein Gebet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also das Gebet ist der Rahmen und die Verzweiflung ist die Mitte. In der Mitte ist das Verzweiflungswort von Jesus. Und das ist aber eingerahmt in Worte des Gottvertrauens. Und dann können wir noch ein System dahinter erkennen. Die Theologen, die das so geordnet haben, haben gesagt, da wo Jesus sich um andere kümmert, das ist am Anfang und am Schluss, geht es darum, dass Jesus hier sein Leben vollendet, dass Jesus seinen Weg vollendet. Da geht es darum, dass er das Ziel seines Lebens erreicht. Ja, da geht es dann mehr um Jesus selber. Ja, also hier die ersten drei gehen um andere Menschen und hier geht es um Jesus selber. Das könnte man sagen, ist so grob die Struktur dahinter, hinter diesen sieben Worten. Und ich würde es mal so sagen, auch wenn wir wissen, ob es die Reihenfolge war, kann man nicht mehr rausfinden, ja, aber ich finde, die Reihenfolge macht Sinn, weil sie uns inhaltlich, finde ich, einen guten Rahmen bietet, wie man diese Worte verstehen kann. Und ich denke, man kann noch was daraus lernen. Wenn wir den Tod von Jesus verstehen wollen, dann müssen wir alle vier Evangelien lesen. Erst wenn wir alle vier Evangelien lesen, ist das Bild vollständig. Wenn wir nur Lukas lesen, dann haben wir eben nur drei Worte. Genauso, wenn wir nur Johannes lesen und wenn wir nur Markus oder Matthäus lesen, haben wir nur eins. Es ist wichtig, dass wir alle Evangelien lesen und es ist zugleich auch wichtig, dass wir die unterschiedlichen Perspektiven dieser Evangelien wahrnehmen. Und das machen wir jetzt im dritten Kreis, im dritten Punkt, Lukas und das Sterben von Jesus. Also in welchem Kontext steht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben es gesehen, Lukas berichtet von drei Kreuzesworten. Das hier und das hier. Also, Vater, vergib ihnen, dann heute wirst du mit mir im Paradiese sein und das letzte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und jetzt fällt uns auf, er lässt diese Johannesworte von der Vollendung Jesu weg. Er lässt auch das mein Gott, warum hast du mich verlassen, weg. Ihm ist was anderes wichtig. Dem Lukas ist wichtig, dass Jesus den Weg geht, den der Vater für ihn vorgesehen hat. Sie sehen, das erste Wort fängt mit Vater an und das letzte auch. Also dem ist es ganz wichtig, dass Jesus die Verbindung zum Vater eben nicht verloren hat. Lukas erzählt bewusst nicht, dass Jesus sich verlassen gefühlt hat, sondern dass er seinem Vater treu geblieben ist. Das heißt jetzt nicht, dass der Lukas sagt, dass bei Markus und Matthäus ist falsch. Nein, Lukas kannte ja das Matthäus- und Markus-Evangelium. Sondern ich bin überzeugt, er möchte einfach einen anderen Schwerpunkt setzen. Er möchte damit uns deutlich machen, egal wie sich dieser Jesus am Kreuz gefühlt hat, auch wenn er sich verlassen gefühlt hat, er ist trotzdem seinem Vater treu geblieben und er hat dadurch die Vergebung für alle Menschen bewirkt. Auch wenn er seinen Vater nicht mehr gespürt hat, auch wenn er hohen Spott, Schmerzen, Tod und alles Schwarze unserer Sünde ertragen hat, er ist doch bei seinem Vater geblieben. Jesus hat die Sache durchgezogen, könnte man vielleicht sagen. Er ist den Weg gegangen, den der Vater ihn geschickt hat. Und außerdem macht es noch was deutlich, Lukas betont, dass es diesem Jesus nie um sich selber geht, dort am Kreuz. In Gethsemane war das noch so. In Gethsemane betet er auch bei Lukas für sich selber. Und er braucht sogar einen Engel, der ihm dann Kraft gibt, um das anzugehen. Aber jetzt am Kreuz geht es Jesus nur noch um seine Mitmenschen bei Lukas. Ja, er gibt sogar sich selber weg am Schluss. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jetzt gebe ich mich selber ab an dich, Vater. Das ist die Perspektive von Lukas. Und von dort aus kommen wir jetzt zum eigentlichen Jesuswort, um das es heute geht, nämlich Lukas 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.